Den Text zur Predigt von Rainer Würz ist die Wiederaufnahme von Apostelgeschichte 10, die Verse 24 bis 33. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und beteten ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und dein Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Das sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Nach dem Gebet singen wir gemeinsam aus dem grünen Liederbuch, die Nummer 86, der Herr, mein Hirte, führet mich, die Strophen 1 bis 5, und ich darf Sie bitten, soweit es Ihnen möglich ist, sich zu Gebet und zum Lied zu erheben. Geliebter Vater, und es ist schon unglaublich, wenn wir eine solche Geschichte hören und diese Dimension erahnen, die dahinter steht. Dass du mit dieser Schöpfung, mit jedem deiner Menschen einen Plan hast. Und dass du dich Mittel und Wege bedienst, die über unseren Verstand und unsere Möglichkeiten weit hinausgehen. Und darüber rühmen wir dich und loben dich und beten dich an. Und erkennen, dass du der Herr bist, der alles geschaffen hat und der alles zum Ziel bringt. Und darüber wollen wir dir auch von Herzen danken, dass wir nicht in unserem kleinen Leben unterwegs sein müssen, sondern in deinem großen, weiten Horizont. Danke, dass wir das wissen dürfen, dass du retten willst und dass du uns entgegenkommst und dass du uns in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus, eine vollumfassende Erlösung geschaffen hast. Danke dafür. Und wir bitten dich, dass dieser Gottesdienst jetzt dazu dienen darf, dass das hier in diesem Raum geschehen darf, dass wir dir begegnen. Die, die dich noch nicht kennen persönlich, dass sie dich finden dürfen. Die, die dich kennen, dass sie dir näher kommen. Und immer mehr dein Bild in uns Gestalt gewinnt. Wir bitten dich für Rainer Würz, dass du ihn ausstattest mit deinem Geist, dass du ihn das reden lässt, was von dir ist. Und dass es dazu dienen darf, dass dein Leib gebaut wird. Wir denken alle Gemeinden weltweit. Wir denken an dein Volk Israel, wir denken an all da, wo dein Wort verkündigt wird. Herr, schenk, dass es nicht leer zurückkommt, sondern dass es deiner Verheißung entspricht, dass Frucht geschieht. Wir legen dir unsere Kinder hin in den Kindergottesdiensten und bitten dich, dass auch da die Kinder dich finden dürfen und dass du die segnest, die ihnen dein Wort nahe bringen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen.
Ja, ich weiß ja nicht, wie Sie gestrickt sind, aber im Allgemeinen haben ja wir Menschen so ein Problem mit der Selbstkritik oder unserer Korrekturbereitschaft. Ist ja auch ein bisschen, wie die vom jeweiligen vor- und angebracht wird. Ulrich Körtner, ein Professor, hat auf einer Tagung in Wien so formuliert: Selbstkritik ist eine schwere Disziplin. Ich zum Beispiel würde einen Fehler sofort zugeben, wenn ich denn einen hätte. Ich denke, da können wir alle Ja dazu sagen. Und heute haben wir es damit zu tun, dass jemand hörbereit ist, aufnahmebereit ist, korrekturbereit. Das Gegenstück wäre, er ist verschlossen, er lässt sich nicht sagen, er ist im gewissen Sinn stur. Heute und in einer Woche werden wir ja das große Thema des Cornelius beschließen, denn das ist ja sozusagen die dritte Raketenstufe, die der Herr bei der Entwicklung durch seinen Geist des Evangeliums von Jerusalem in das Zentrum der Nationenwelt Rom zünden wird oder gezündet hat. Wir müssen ja mit der Vergangenheit schon hier reden. Er sagt ja bereits vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Und wir haben schon oft jetzt gesagt, aber ich wiederhole das gerne immer wieder, das ist Prophetie für den Weg der Jünger, für den Weg der Nachfolger Jesu. Das ist Auftrag und das ist auch Verheißung. Also alles steckt da drin. Ist ja oft so bei Gott, wenn er einen Anspruch an uns hat, eine Zusage, dann hat er auch einen Anspruch an uns. Ihr werdet, ihr sollt meine Zeugen sein. Und dann sagt der Herr, wie sich das Evangelium entfalten wird. Wir leben jetzt ja am Ende von fast 2000 Jahren Gemeindegeschichte. Da ist das natürlich schon lange her. Aber damals war es dann so, dass in den ersten Jahren nach Kreuzigung, Himmelfahrt unseres Herrn das Evangelium nach der Sendung des Geistes bleibend an Pfingsten über Jerusalem, Judäa, das war die erste Stufe, rein judenchristlich entfaltet hat, hin nach Samaria. Apostelgeschichte 8, das haben wir ausführlich betrachtet. Dann haben wir den Sonderfall mit dem Eunuchen gehabt, der gern Jude geworden wäre, aber nicht konnte, weil er als Kastrat natürlich sich nicht beschneiden lassen konnte. Und jetzt sehen wir eben, und das ist die dritte Stufe, wie das Evangelium sozusagen in die volle Heidenmission eintritt mit dem Römer Cornelius, der zwar ein Gottesfürchtiger war, kein Proselyt, aber ein Gottesfürchtiger, der sie aber nicht beschneiden lassen wollte, weil er dann seine Familie und die Gesellschaft, die römische Gesellschaft, auch den Militärdienst verlassen hätte müssen. Also manche haben auch gesagt, Apostelgeschichte 10, das ist die Geschichte einer doppelten Bekehrung. Sie werden fragen, ja, wer ist denn der Zweite, der bekehrt werden musste? Der eine ist ja klar, das ist ja der Cornelius, ja, der hat das Evangelium gehört und hat es dann angenommen. Aber der Zweite, und das meinen die Leute, die von einer doppelten Bekehrung reden, der Zweite, das ist Petrus. Der musste sozusagen, obwohl es der Herr ihm ja pragmatisch schon gesagt hat, der musste ja das noch einmal ganz neu fassen und mit einer Vision weitergeführt, korrigiert und bereit gemacht werden. Und jetzt kommt er also nach Caesarea Maritima ins Haus dieses römischen Centurio, dieses römischen Offiziers. Und ich habe ihn, als wir das letzte Mal über die Apostelgeschichte gesprochen haben, schon gesagt, dass allein das Betreten der römisch geprägten, von Götterbildern gezierten Stadt Caesarea Maritima für einen frommen Juden eigentlich ein No-Go war. Das ging schon gar nicht. Und dann noch in das Haus eines Heiden, das ging doppelt nicht. Also er marschiert jetzt, nachdem Gott ihm dieses seltsame, für ihn seltsame Gesicht geschenkt hat mit den unreinen Tieren und ihn aufgefordert hat, schächte und iss. Jetzt geht er, ist er eben bereit, dorthin zu gehen, und dann lesen wir in unserem Text, Sie können noch mal mit reinschauen, wie der Cornelius auf ihn wartet. Das ist ja was ganz Besonderes. Er will Gott dienen, er will Gott begegnen. Ich hoffe, so sitzen Sie auch im Gottesdienst. Ist ja nicht immer selbstverständlich, dass wir so erwartungsbereit, hör- und korrekturbereit im Gottesdienst sitzen. Manche zählen auch nur die Fehler, die der Verkündiger vorne macht. Zum Beispiel bei mir als Schwabe mit als und wie. Ich weiß das zwar grammatikalisch, theoretisch, aber im Eifer des Gefechts kommt man da immer mal durcheinander. Dann sagt man einfach als wie, dann hat man es auf jeden Fall auch richtig und auch falsch gesagt. Oder wie oft ich an die Brille greife oder die Hand in die Hosentasche wandert. Ich erinnere mich noch, ich habe mir eine Freizeit selber kaputt gemacht, 25, 30 Jahre schon her, weil ich auf dieser Freizeit in einer inneren Abwehr- und Nörgelhaltung war. Kennen Sie das? Na, Sie kennen das nicht. Also ich erzähle Ihnen mal so theoretisch, wie das dann aussieht. Für Sie theoretisch, ich habe das schon leider auch so praktiziert, da ist man dann auf alles fixiert, was nicht oder angeblich nicht so läuft oder nicht so gut ist oder falsch ist. Und das verschließt ein vollkommen gegenüber all dem Guten, das Gott auch in diesen Tagen schenken wollte. Also Sie können jetzt so im Gottesdienst sitzen oder Sie können anders im Gottesdienst sitzen. Und ich hoffe, dass Sie den Sprung im Glauben schaffen und sagen, was mich da vorne an dem stört oder an den anderen, das schiebe ich jetzt alles mal weg. Herr, du hast gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und Gott ist da und Gott will Ihnen etwas sagen. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir darauf hören. Also der Cornelius war bereit und er hatte eine ganze Mannschaft zusammenrufen zu lassen. Jetzt macht er allerdings einen Fehler, einen unausrottbaren Fehler der Idolbildung, auch in der glaubenden Gemeinde. Es ist nicht wegzukriegen, dass Menschen verherrlicht werden. Nichts gegen Vorbilder, nichts gegen Väter- und Müttergestalten, das ist ja alles positiv, das darf auch sein. Nichts gegen Autoritäten, aber dass man Menschen vielleicht nicht direkt so wie hier Cornelius, der Petrus zu Füßen fällt und ihn anbeten will, aber doch dann innerlich eine Haltung einnimmt, die ihn zum Idol, zum christlichen Star macht, das ist gegen Gott, das nimmt Gott die Ehre, das tut dem Menschen, dem man das zukommen lässt, nicht gut, und das ist in der Gemeinde ein absolutes No-Go. Das hat bei uns nichts zu suchen. Und Petrus wird auch ganz gleich scharf: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Hätte auch sagen können, aber das wäre dann schon wieder heißgeschichtlich schwierig. Galaterbrief lässt dann grüßen: Ich bin auch nur ein Sünder, wie du ein Sünder bist. Und er betont nochmal, dass es ihm ja eigentlich nicht erlaubt wäre, mit Fremden umzugehen. Aber, und das hat er aus der Vision gelernt, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Und deswegen habe ich mich auch nicht gemeint. Und jetzt stellt er eine seltsame Frage. Er sagt: Warum hast du mich rufen lassen? Hä? Hallo? Hat der Petrus gedacht, der Cornelius und seine Familie und Freunde und Bekannten, die wollen jetzt was vom Fischereihandwerk, vom See Genezareth wissen? Oder irgendwie einen geschichtlichen Vortrag über die Geschichte Israels? Was hast du denn all die letzten Jahre gemacht und warum glaubst du, hat Gott dir einen Engel und eine Vision gesandt? Aber man merkt, wie Petrus immer noch, kann das jetzt wirklich sein? Kann das jetzt wirklich sein? Wir können das so schlecht nachvollziehen, wie schwierig es für die Judenchristen war zu akzeptieren, dass ganz Israel errettet und bekehrt ist, das Heil bereits vorher zu den Nationen geht. Das war für sie sehr schwer, für uns kaum nachvollziehen. Aber er lässt sich nochmal ausdrücklich bestätigen und Cornelius berichtet dann, wie Gott die Initiative ergriffen hat. Es ging ja da total von Gott auf. Da gibt es also kein Vertun. Man konnte nicht sagen, naja, vielleicht hat der Petrus das nicht richtig verstanden, vielleicht hat der Cornelius das nicht richtig verstanden, sondern das war immer ganz klar von oben her eine Botschaft. Das war von Gott, das wollte Gott. Also du bist da, um das Evangelium zu verkündigen und das sagt ihm dann auch nochmal Cornelius und er lobt ihn: Du hast recht getan zu kommen, nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Die haben also ihre Uhren zur Seite gelegt, ihre Handys, ihre Smartphones, Laptops, haben gesagt: Jetzt sind wir mal wirklich, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und das ist das Thema. Nächste Woche werden wir dann sehen, wie sozusagen das zweite Pfingsten, das Pfingsten für die Goyim kommt, für die Nation kommt, wie sie den Geist empfangen bei der Evangeliumsverkündigung. Aber heute wollen wir uns beschäftigen damit, dass die Herzen so weit offen sind. Die sind sperrangelweit. Man kann ja auch fürs Falsche offen sein. Das gibt's ja auch. Ja, also manchmal muss man ja beten, dass Menschen nicht in irgendwelche Fallen tappen. Oder uns ist es ja auch passiert, dass wir in der falschen Richtung offen sind. Aber die sind auf Gott hin offen, auch für eine Weiterführung, für ein Reden Gottes. Und das ist ein Qualitätskennzeichen eines Christen. Offen für Gottes Reden, offen für Gottes Führung, offen für Gottes Wirken. Das Gegenstück ist: Ich weiß Bescheid, mir kann keiner mehr. Das ist das Gegenstück. Also Gott hat den Boden bereitet. Er hat die Herzen des Römers, seiner Familie und Freunde geöffnet. Und da haben wir ja im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte auf der zweiten Missionsreise, als das Evangelium zum christlichen Abendland, späteren christlichen Abendland, man muss heute sagen ehemaligen christlichen Abendland, kommt. Also nach Europa haben wir ja eine Frau, eine Purpurkrämerin, eine sehr wohlhabende Frau. Und da lesen wir Ähnliches. Sie hat auch das Herz weit offen, aber da betont der Geist Gottes noch eine andere Komponente. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige, also hielt sich auch an die Synagoge, und der Herr öffnete ihr das Herz. Er öffnete ihr das Herz. Und jetzt kommt so eine göttliche Überlogik. Wir sagen, ja, was jetzt? Öffnet jetzt der Herr das Herz und ich kann gar nichts dafür, wenn ich nicht offen bin? Oder öffne ich mir das Herz und der Herr hat damit nichts zu tun? Und die Bibel sagt, beides stimmt. Und wir kriegen das logisch nicht ganz zusammen. Aber die Offenbarung Gottes ist überlogisch. Beides stimmt. Ich sage es mal so, in meiner Sicht, das Entscheidende tut Gott. Er bereitet vor. Er öffnet den Herzenmund. Aber der Mensch muss sein Ja dazu haben. Und so können Sie heute Morgen jetzt nicht sagen, weißt du, ich hatte den Eindruck, der Herr hat mein Herz nicht geöffnet. Ja, oder wenn einer sagt, ich glaube, ich bin nicht erwählt, ich kann mich nicht bekehren. Das sind falsche Ausreden, sehr wohl. Allein schon der Satz verrät dich. Und so können Sie heute Morgen auch nicht sagen, ich glaube, mein Herz ist heute nicht offen, der Herr hat mir das irgendwie verschlossen. Es liegt an Ihnen, Gott will und Gott hat. Also es geht ineinander über, diese Überlogik der Offenbarung Gottes. Jetzt schauen wir uns mal, und viele Dinge werden ja dann deutlich, wenn man das Gegenteil einmal sagt. Jetzt schauen wir uns mal das Gegenteil von offenen Herzen an. Das ist ein hartes Herz, ein verhärtetes Herz. Und da haben wir ja im Alten Bund, im Alten Testament, haben wir wunderbare Vorbilder, also wunderbar jetzt in Anführungszeichen, weil es sind ja negative Vorbilder, da haben wir vor allem mal den Pharao des Auszugs. Und der Pharao des Auszugs, von ihm heißt es zigfach, er verstockte oder er verhärtete sein Herz. Und es ist dann interessant, wie die Schrift, Sie müssen das selber mal nachlesen, wie die Schrift dann variiert. Es heißt immer wieder, und der Pharao und seine Mächtigen verstockten ihr Herz. Und dann gibt es aber dann zwischendurch immer wieder Passagen, ich glaube, beides Mal kommt siebenmal vor, und der Herr verstockte sein Herz. Und da merken wir wieder das Ineinander, wie der Mensch sich verschließt und wie es dann einen Punkt gibt, wo der Herr ihn auch verschließt, wo das so ineinander übergeht. Und das ist schrecklich, das ist Gericht. Er hat, so sage ich das gern, dieser Pharao den Point of No Return überschritten, also den Punkt, wo man nicht mehr zurück kann. Wenn man Gottes Wirken, wenn man Gottes Reden, wenn man Gottes Offenbarung, wenn man Gottes Evangelium lang genug widersteht, kann man es nicht mehr erfassen. Point of No Return. Er verstockte sein Herz, da verstockte auch der Herr sein Herz. Und wenn wir da in unsere Zeit schauen, müssen wir sagen, wir leben zunehmend in der endzeitlichen Verstockung der Welt, insbesondere der ehemals jüdisch-christlich geprägten Welt. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren über Römer 1 nachgedacht und gesprochen habe. Römer 1, 18, Sie können es einmal nachlesen. Weil sie den Herrn nicht als Schöpfer ehrten. Paulus sagt, ein Minimum gibt es für jeden Menschen. Jeder Mensch, egal ob er eine Bibel hat oder keine Bibel hat, egal ob er im Dschungel wohnt oder bei den Eisbären oder hier in Deutschland oder Amerika oder Asien, jeder Mensch kann sich nicht herausreden. Er muss am Gemachten erkennen, es gibt einen, der es gemacht hat. Das ist das absolute Minimum. Am Erschaffenen muss man erkennen, es gibt einen Schöpfer und ihn ehren. Und jetzt sagt Paulus, und die Menschen haben das bewusst anders gemacht. Sie haben andere Dinge angebetet, sie haben andere Dinge verehrt, aber sie haben Gott nicht die Ehre gegeben. Das gibt es heute in einer ganz naturwissenschaftlich modernen Form. Da ist alles aus dem Nichts entstanden, da braucht es ja keinen Gott. Ja? Ist aus dem Nichts entstanden, da war das Urnukleon da und das ist dann, jetzt wollte ich schon sagen, in die Luft gegangen, aber Luft gab es da auch noch nicht. Das ist dann explodiert und das ist sogenannte Urknall und dann war alles da. Und das sagt Paulus nun in Römer 1 und das ist interessant, auch wenn Sie unsere gesellschaftliche Entwicklung anschauen. Darum hat Gott sie dahingegeben. Und das müssen Sie jetzt mal lesen, dieses dreimalige dahingegeben, 1,24, 1,26, 1,28. Da kommt Sexualität, die nicht mehr in den Bahnen Gottes verläuft. Da kommt Blindheit, da wird gesprochen von Verfinsterung, von in ihrem Denken, dem Wahnhaften, dem Leeren nachlaufen. Also es werden verrückte Dinge geglaubt werden. Weil man die Wahrheit nicht will, wird man der Lüge verfallen sein. Und das können Sie, wenn Sie es aufmerksam beobachten, das hat noch überhaupt nichts mit Glaube und Unglaube zu tun, sondern das hat etwas zu tun mit der Akzeptanz dessen, was Gott eindeutig geoffenbart hat. Und wenn man sich dem verschließt, dann kommt sukzessive ein Verstockungsrecht, eine Blindheit. Sie sind zu Narren geworden in ihrer Weisheit. Und das müssen Sie sich auch mal vorstellen. Ich mache mal nur ein Beispiel. Wegen sogenannter Menschen- und Frauenrechte werden jeden Arbeitstag in Deutschland 300 bis 500 Menschen getötet. Im Mutterleib. Es ist so ein Wahnsinn. Und die ersten Forderungen wären schon laut, das war zwar nicht in Deutschland, sondern in den USA, dass man sagt, naja, aber warum, wenn man doch ein Kind zum Beispiel in China bis zum 8., 9. Monat im Mutterleib töten kann, warum können wir es dann auch nicht töten, wenn es schon lebend geboren ist? Es ist ja so, wenn ein Kind lebend geboren ist und sie bringen es dann um, ist es ein Mord. Aber es gibt schon die Ersten, die sagen, naja, warum eigentlich nicht? Wir gucken mal, ob alles in Ordnung ist, aber wenn es dann nicht in Ordnung ist oder doch nicht unseren Erwartungen entspricht, dann können wir ja auch da noch das Leben beenden. Und Sie merken, wer Gott verlässt, der verfinstert, der verblendet, der verliert auch die Achtung vor dem Leben. Und zwar nicht nur am Anfang des Lebens wird alles zur Disposition gestellt, sondern auch am Ende des Lebens. Na, ich warte auf die Überlegung, dass man sagt, und in manchen Gesellschaften ist die Diskussion schon weiter vorangeschritten als bei uns in Deutschland. Wenn Sie sich den Verlauf der Kosten anschauen, die ein Mensch im Schnitt für Gesundheit, für Dinge, die mit Gesundheit und Krankheit und solchen Dingen zu tun haben, dann ist das ja eine Exponentialfunktion. Also ist ja logisch. Ein 20-Jähriger verursacht im Schnitt nicht so viele Krankheitskosten oder Gesundheitskosten, wie man das auch immer nennen will, wie ein 70-, 80-Jähriger. Also nach hinten geht die Kurve enorm hoch, sodass ein Großteil der Beiträge und der Gelder, die dafür verwendet werden, dann eben für das letzte Fünftel, für das letzte Sechstel der Lebenszeit verwendet wird. Und da kommt natürlich ganz schnell, und das wurde auch schon geäußert, die Idee zu sagen, das ist ja eigentlich unsinnig. Die haben doch eh nur noch ein paar Jahre zu leben. Warum soll man da so viel Geld reinpulvern? Ich will die Diskussion da jetzt nicht kommentieren und weiterführen. Ich will nur sagen, wer Gott verlässt, verfinstert in seinem Denken, wird dem Wahnhaften zum Opfer und hat keinen Respekt mehr vor dem Leben, weder am Anfang noch am Ende. Alles wird zur Disposition gestellt. Römer 1, dahingegeben. In 2. Thessalonicher 2, da geht es schon in die endzeitlichen Verhältnisse, sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Darum sendet ihnen Gott, nachdem er ihnen eine gewisse Zeit auch die Möglichkeit zur Umkehr gegeben hat, eine Energie des Irrwahns, eine innere Kraft, die sie dann auch zwingt, das zu glauben, was sie glauben wollen. Das für wahrzuhalten, was sie wahrhalten wollen. Ich will nur noch ganz kurz erwähnen, in der Offenbarung findet das ja dann seinen Gipfel in den Zornschalen, wo die schwersten Gerichte über die Menschen kommen. Und dann heißt es, man mag das gar nicht glauben, sie erkennen, das sind Gerichte von Gott wegen unseres Ungehorsams, wegen unseres Götzendienstes, wegen unserer Morden und Zaubereien und was sie alles dann tun. Sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott. Das ist eine Situation, wie wir sie am Ende des Dritten Reichs hatten. Jetzt kommt die Wand. Der Untergang, die Katastrophe ist da, aber jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Die Wand rast auf uns zu, aber jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Das war ja in der Spätphase des Dritten Reichs auch so. Adolf Hitler und auch Goebbels, beide haben Kontakt mit Menschen gehabt, die ihnen den Glauben versucht haben nahezubringen. Ich denke an den Evangelisten Albert Winterhoff, der versucht hat, auch Adolf Hitler in den 20er Jahren im Zug zu evangelisieren. Und Hitler hat sich furchtbar darüber aufgeregt, dass der Mann so einen blühenden Unsinn erzählt und ist beinahe handgreiflich geworden. Goebbels, der ja ein Bein hatte, das zu kurz war, der war eigentlich katholisch Ministrant, aber er hat gesagt, er wurde dann auch gehänselt, er hat dann gesagt, ein Gott, der mich als Krüppel zur Welt kommen lässt, das kann nicht mein Gott sein. Und seine Frau Magda Goebbels, die war ja geradezu hitlergläubig, Die hat in ihrer Verblendung am Wahn am Schluss die Kinder, die sechs Kinder, das wissen Sie wahrscheinlich, die sechs Kinder, die schon in Sicherheit waren, einfliegen lassen in den umzingelten Führerbunker nach Berlin und hat ihr eigenhändig, nachdem der Reichsspritzenmeister, so nannte man ihn Morell, von Hitler, der Leibarzt, die Kinder betäubt hatte, sediert hatte, hat sie eigenhändig ihren sechs Kindern die Zion-Kali-Kapsel in den Mund gelegt und zerbeißen lassen, also den Kiefer zugedrückt. Verblendung. Diabolisch. Auf diesem Weg sind wir. Das müssen wir ganz klar sehen. Jetzt müssen Sie sagen, ja, aber damit haben wir als Gemeinde noch nichts zu tun. Ja, das denke ich auch. Aber schauen Sie, das, was da so ganz im Extrem ist, das kann nicht im Generellen und nicht in dem Ausmaß, aber im Kleinen, in bestimmten Bereichen auch in unserem Leben so sein. Dass wir Gottes Wirken und Reden in bestimmten Teilbereichen widerstehen und die Wahrheit und das Zeugnis des Herrn ablehnen. Und dann kann man erleben, und ich könnte Ihnen ein Beispiel nennen, dass man jahrelang noch darüber stolpert und das merkt und dann aber zunehmend verhärtet wird an dem Punkt und am Schluss gar nicht mehr sieht. Also ich kenne Leute, die können lügen, ohne dass sie es noch merken. Geübte Praxis. Fällt denen gar nicht auf. Aber es geht ja jetzt nicht um die anderen. Ja? Bevor Sie überlegen, wer könnte das sein, überlegen Sie mal, was könnte es bei mir sein? Was könnte es bei mir sein? Wo blocke ich Gott konsequent ab? Sehr traurig, und dann gehen wir einen Schritt weiter, macht mich, und das hat mich in den letzten Tagen beschäftigt, natürlich auch die zunehmende Israel-Kritik und der sich darin zeigende Antisemitismus in unserem Land. Das ist neben der arabischen Migration, der islamischen Migration, auch zunehmend in der deutschen Gesellschaft und in der Welt zu finden. Und ich muss immer an Saharia 2, Vers 12 denken, wo es ja heißt, wer Israel antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Ja, also der hat das dann mit Gott zu tun. Aber das kann man vom Hebräischen auch verstehen, der schadet seinem eigenen Augapfel. Das heißt, er wird blind. Und denken Sie wieder an die Nazi-Diktatur, wie sie sich an Gottes Volk vergangen haben und wie blind sie geworden sind. Wir müssen nur die Entscheidung des Gröfatz mal so durchgehen. Wissen Sie, wer der Gröfatz ist? Der größte Feldherr aller Zeiten, so hat sich Adolf Hitler selber genannt. Und auf dem Feld wurde er dann als Niederlage an Niederlage sich reite, dann mit diesem Titel betitelt Gröfatz, größter Feldherr aller Zeiten. Das war natürlich ironisch gemeint. Also es ist sehr wichtig, offen zu sein, nicht hartherzig zu sein. Wenn wir das griechische Wort anschauen für Hartherzigkeit, Verstocktheit, Herzenshärte, dann verstehen wir das, ohne Griechisch zu kennen. Da wird nämlich von der Skleroskardia gesprochen. Und die Kardiologie, die Heilkunde oder die Lehre vom Herzen, die kennen wir, Kardios. Und Skleros, das Skelett, kennen wir auch. Das ist etwas Hartes, was steht. Also ein verhärtetes, hartes Herz. Menschen, die starr und hart gegen Gottes Wirken bleiben. Man könnte auch sagen, sie sind verknöchert. Sie sind eingefahren, sie sind stur. Und das gibt's nicht nur im Alter. Gibt's nicht nur im Alter. Diese Unbeweglichkeit auch in geistlichen Dingen. Ein Standardwörterlexikon für den griechischen Begriffe gibt bei diesem Begriff folgende Hinweise. Hart, rau, schroff, grausam, streng, unbarmherzig. Härte als menschliche Eigenschaft, Geist der Rauheit, Wildheit, mit dem der Heilige Geist nicht zusammenleben kann. Das ist das Gegenstück zu einem offenen, zu einem barmherzigen, zu einem weichen Herzen, ein hartes Herz. Und Gott gibt uns ja immer wieder Anschauungsunterricht, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber regelmäßig lässt Gott mich erkennen, ja, so bin ich, was den alten Menschen betrifft. Kennen Sie das auch? Also nicht, dass Sie mich jetzt kennenlernen, das vielleicht kann man auch sein, aber bei sich selber. Ja, stimmt. Bei meinem alten Menschen ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Zum Glück hat der Herr hier eine Lösung gefunden. Das regelmäßig. Und den Spiegel, den Gott uns vorhält durch sein Wort, das geschieht auch ganz oft in den Beziehungen zu Menschen. Die Bibel trennt da ja gar nicht so. Die Bibel sagt, du kannst nicht Gott lieben und deinen Bruder, deinen Nächsten hassen. Das geht nicht, das gehört zusammen. Wer wirklich von Gottes Geist bewegt ist, ist ein Menschenfreund. ist positiv. Also ist der Umgang mit dem Ehegatten, den Kindern, dem Arbeitskollegen und so weiter ein Spiegel unseres geistlichen Standes und unseres Verhältnisses zu Gott. Ich weiß, das ist hart. Professor Dietz hat ein ganzes Buch über Sünde geschrieben und er sagt, die Hartherzigkeit ist nicht irgendeine Ausprägung der Sünde, sondern das ist das Wesen, die generelle Ablehnung des Gottes der Liebe. Das harte Herz steht für die ganze innere Person. Und das finden wir durch die ganze Bibel hindurch. Herz, so wie das Herz, der Herzmuskel, das Zentrum des Blutkreislaufes ist, so ist dieses innere Herz, das muss ja nicht unbedingt hier sein, ja, das innere Herz, der innere Menschen, das Zentrum der inneren Persönlichkeit. Und darum sagt der Herr, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Mach es offen. Mach es transparent, lass mich wirken, lass es verändern, dass ich dir ein neues Herz schenken kann. Oder an einer anderen Weisheitsstelle, Sprüche 23, Vers 26 steht, bewahre dein Herz mehr als alles andere, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Jetzt frage ich Sie, das Wichtigste und Wertvollste, das wir haben, wo bringen wir das hin? Na, sagen Sie, ich habe einen Tresor oder ich habe ein tolles Versteck. Unterm Terrassenboden, da guckt nie einer nach oder ich weiß nicht, aber meine Frau kann ich so schlecht darunter verstecken, die will immer raus dann. So, aber ist natürlich jetzt. Aber wo das Wertvollste, da wo es am besten aufgehoben und geschützt ist, und das ist bei Gott. Und das Wertvollste, das ein Mensch hat, ist seine Seele. Seele ist mehr wert wie die ganze Welt. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Aber nicht nur zum Konservieren, zum Aufbauen, sondern zum Gestalten, zum Verändern. Und das ist ein offenes Herz. Das ist ein Herz, das Zugänge lässt. Also das Gegenstück zum harten Herzen ist das barmherzige Herz. Das harte Herz ist das Gegenteil vom barmherzigen Herz. Ein weiches, ein mitfühlendes, empfangsbereites Herz. So ist Gott. Gott ist nicht kalt, schon gar nicht eiskalt. Und Liebe, das werden wir nächsten Sonntag sehen, ist auch nicht, ich lasse den anderen einfach stehen, aber interessiert mich nicht weiter. Sondern wirkliche Liebe, wirkliche Barmherzigkeit heißt, es ist mir wichtig, es bewegt mich, es ist mir Herzenssache, was den anderen betrifft. Man merkt, das ist ein ganz anderer Anspruch, das ist ein ganz anderer Lebensstil. Das ist nicht hauptsächlich, ich mache mein Ding, ich tue ja auch niemand etwas, sondern ich bin dem anderen zugewandt, ich bin für den anderen offen. Erbarmen und Barmherzigkeit, das sind im Griechischen und Hebräischen Begriffe, die es mit dem Innersten zu tun haben. Rahamim ist auch die Gebärmutter, also das, was das werdende Leben schützt, versorgt, umgibt, so ist Gott. Vollkommen geborgen in ihm. Das ist das Bild. Und der Herr sagt dem Propheten Jesaja, und das war ja schon einmal auch Jahreslosung vor einigen Jahren, und selbst wenn eine Mutter, was man sich ja kaum vorstellen kann, was aber gegeben hat, ihren Säugling vergisst, ich werde deiner nicht vergessen. Ich habe dich in meinen Handflächen eingegraben. Jedes Mal, wenn der Herr etwas macht, steht Israel drin. Oder? Dein Name. Erinnert sich. Muss er nicht. Ist ein Sprachbild. Denkt sowieso an uns, aber das, um uns das deutlich zu machen. Nicht ein kaltes, schon gar kein eiskaltes Herz, ein warmes, ein mitfühlendes Herz. Und so ist der Herr ein barmherziger Herr. Und das finden wir schon im Judentum, in der rabbinischen Auslegung, wo die 13 Grundeigenschaften Gottes im zweiten Buch Mose verortet werden. Da heißt es, 2. Mose 34, Vers 6, der Herr ging vor seinem, vor Moses Angesicht vorüber. Und jetzt ruft er seinen Namen aus. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. So ist Gott. Und deswegen beginnt auch im Judentum eins der bekanntesten Totengebete, El Male Rahamim. Gott des Erbarmens. Man legt sozusagen den, der jetzt in den sichtbaren Bereich der Folgen der Sünde gekommen ist, in den Tod, den legt man in die Barmherzigkeit, in den Mutterschoß Gottes. Und dort wird er wieder hervorkommen eines Tages, denn Gott kann aus Toten Lebende machen. Gott des Erbarmens. Das ist auch wunderbar, dieses Bild, dass wir unsere Enkel, Kinder oder was daneben liegt, wo wir sagen, da herrscht der Tod, da herrscht die Härte, die Sünde, das Böse, die Finsternis, mit Händen zu greifen. Ja, was mache ich damit? Ich lege es in Gottes Schoß. Diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Bruder. Und dann sind wir irgendwie gemeinsam draufgekommen, ziemlich schwierig die Situation. Schiebt man es doch einfach Gott auf den Schreibtisch. Ich finde es so ein wunderbares Bild. Ich bin ja Ex-Beamter und ich verstehe ja, was Akten und Schreibtisch sind. Und bin auch weiß auch, was es heißt, Akten abzugeben, geschickt. Ne? Okay, und das ist ja, wenn Sie einen Vorgang abgeben am anderen, meinetwegen Ihrem Vorgesetzten oder Mitarbeiter oder wo auch immer, oder Ihrem Kollegen zuständigkeitshalber abgeben, dann ist es seine Sache, liegt ja gar nicht mehr auf meinem Schreibtisch. Und da tun wir uns so schwer bei Sachen, die uns so bewegen, mit unseren Kindern oder andere Sachen, Krankheiten. Aber wir dürfen das mal so ganz bildlich uns vorstellen. So, ich mache jetzt den Akt, wie die schönen Österreicher sagen, den Akt mache ich hier zu. Und der Herr sagt, all eure Sorge werfet auf mich. Jetzt lege ich die Akte dem Herrn auf den Tisch. Da liegt sie gut. Der kümmert sich drum. Und ich brauche auch gar nicht hingehen immer wieder zum Schreibtisch des Herrn und gucken, ob was da jetzt läuft und was nicht läuft und ob sie noch wirklich da liegt, die liegt da und die liegt da gut. Alle eure Sorge werfet auf mich, denn ich sorge für euch. Ich weiß nicht, welche Akten Sie abgeben wollen. Wahrscheinlich haben Sie auch eine ganze Reihe von Paketen. Schieben Sie es dem Herrn hin. Sagen Sie, Herr, du musst da was machen. Du musst da was machen. Und das ist ein schönes Bild und er ist dazu bereit, denn er schafft aus dem Tod Leben. Und das ist so ein wunderbares Bild. Ich habe ja schon einmal über diesen Text auch gesprochen und habe Ihnen dann das Bild von Rembrandt gezeigt, der sich ja ein Stück weit selber im Gleichnis vom verlorenen Sohn wiederfand. Und wie dann dieser verlorene Sohn in dem Bild von Rembrandt vor seinem Vater kniet und aufgenommen ist. Und wie der Vater in diesem Bild seine Hand auf den Sohn, den ehemals verlorenen und jetzt wiedergefundenen Sohn legt. Und am Bild sieht man, diese Hand ist eine Hand einer Frau. Die andere Hand ist eine Männerhand. Ist die Hand einer Frau. Ich will mich erbarmen, wie eine Mutter sich erbarmt. So ist Gott. So ist Gott. Und jetzt müssen wir natürlich den Sprung schaffen, dass wir dieses Wesen, diese Barmherzigkeit Gottes auch ausleben dürfen. Das ist die Liebe Gottes, ist ausgegossen in unser Herzen. Wir können, wir dürfen, wir sollen barmherzig sein, weil Gott barmherzig ist. Haben Sie ein weiches, mitfühlendes, erbarmendes Herz? Bitte nicht verwechseln mit Gefühlsduselei und immer vom Mitgefühl zerschmelzen und nie mal Klartext reden können. Das ist nicht gemeint. Aber ein Herz, das zutiefst bewegt ist und nicht eiskalt und desinteressiert an allem vorbeiläuft. Bewegt sie die Not der Welt noch? Bewegt sie die Not in ihrer Umgebung noch? Also ich muss sagen, je älter ich werde, Sie werden lachen, aber mit 55 wird man auch schon älter, desto mehr nimmt mich das mit. Ich muss mich bei bestimmten Dingen auch, da kann ich gar nicht hingucken. Das würde mich überfordern. Kennen Sie das? Da muss ich mich schützen. Aber es gibt Sachen in unserer Umgebung, da sollen wir nicht wegschauen, sondern ganz bewusst. Ein hartes Herz kann nämlich nur dadurch weich werden, dass man mal so richtig draufschlägt. Hä? Hallo, grober Klotz, grober Keil, da haben wir mal richtig. Und da merken Sie schon, wie der natürliche Mensch denkt, wer hart ist, dem begegne ich mit Härte. Und jetzt macht Gott was Interessantes. Er begegnet unserer Härte mit Güte, mit Liebe, mit Sanftmut. Und da können wir Wunder erleben, wenn wir uns das schenken lassen, dass das Wesen Christi in unseren Herzen ist und ihnen irgendjemand etwas sehr Unangenehmes macht und sie antworten und schlagen zurück mit Herzensgüte. Ich habe es neulich in der Freizeit auf Adelboden gesagt, vielleicht bin ich da zu unkreativ, schenken ihm ein Schälchen Erdbeeren. Ja, das ist jetzt für einen Schwaben noch relativ günstig, ne? Mit 2,50 sind sie dabei. Aber ich sag nur, irgendeine Kleinigkeit, also wirklich von Herzen etwas, das sind feurige Kohlen, das brennt. Wenn sie sagen, du bist ja aber auch der letzte Hirsch und dir werde ich es zeigen, ja, damit rechnet er. Und dann schaukelt sich das so hoch und beide haben ja recht. Und also ich habe ja immer recht, aber der andere hat auch recht. Ne? So, und dann schaukelt sich das so hoch und das kennen wir doch alle. Ja, das lasse ich mir nicht bieten, da wollen wir mal sagen und das ist ja ungerecht und so. Und es heißt auch nicht, dass man nie was sagen darf, aber Sie verstehen das Prinzip des Erbarmens, der Weichheit, der Herzensgüte. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also der Umkehrprozess beginnt nicht mit der Härte, sondern mit dem Weichwerden, mit dem sich erbarmen, mit einer inneren Haltung dem anderen gegenüber. Da muss man nicht unbedingt etwas tun oder etwas sagen, das spürt der andere schon. Ich denke immer noch an Helen, so hieß die Frau oder heißt die Frau, die in Eritrea das Evangelium verkündigt hat. Und die Christen werden da ja zum Teil grausam behandelt. Die werden in Container gesperrt, in diese Metallcontainer. Und das ist also 20-30, da kriegt man schon Erstickungsanfälle, wenn man da nur so rein muss, dann wird zugemacht. Es ist also dunkel und Notdurft und alles Mögliche, können Sie sich vorstellen, wie das so ist in so einem Container. Und dazu kommt ja natürlich noch immer wieder Folter. Und eine Folter besteht auch darin, der steht in der prallen Sonne. Da können Sie sich vorstellen, so ein Metallcontainer, wie der sich erhitzt auf 40 Grad und mehr. Also das heißt, du kannst tagsüber kaum dich an die Wand lehnen, ohne dich zu verbrennen. Und nachts ist es, weil Äthiopien relativ ist eine Hochebene, relativ hoch liegt, ist es eisekalt. Und diese Frau hat es von Gott geschenkt bekommen, ihren Peinigern und ihren Wärtern, so trotzdem noch mit Wärme und Barmherzigkeit und Liebe zu begegnen, dass einer gesagt hat, er hat sie wieder geschlagen und hat gesagt, jetzt schlag doch mal zurück, ich halte das nicht mehr aus. Dass sie das einfach so hinnimmt und auch für mich betet. Oder der Chinese, der öffentlich einen Christen peitscht und der später selbst berichtet, wie dieser Christ, während er ihn auspeitscht, öffentlich, um das Christentum runterzumachen und öffentlich zu diskreditieren, betet dieser Mann unter den Schlägen für ihn, seinen Peiniger. Es hat ihn nicht mehr losgelassen und nach einem Jahr ist er Christ geworden. Ein hartes Herz wird weich, nicht durch Härte, sondern mit Liebe und Herzensgüte. Noch einmal Professor Dietz, Glaube ist der Ausstieg aus dem Versuch, Härte mit Härte zu überwinden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, spüren Sie, wie unsere Gesellschaft immer rauer, härter, kälter wird? Fängt schon auf der Autobahn an. Ich bin ja manchmal wochenlang hier nur im Vorhof des Himmels und da kommen Sie wieder so in die normalen Regionen dieser Welt. Und auf der Autobahn bist du noch ganz entspannt, da hupt dich der Erste und blinkt dich der Erste schon weg, weil du mit 140 wagst, einen mit 130 zu überholen, aber er mit 190 fahren muss. Ja? Und merken Sie dann auch, wie diese Hand nach Ihnen greift, wie Sie am Anfang noch ganz entspannt sind, aber je länger die Fahrt geht, werden Sie auch, du wartest jetzt, du bleibst hinten und so. Hä? Kennen Sie das? Nee. Dieser Versuch, Härte mit Härte zu antworten, also du musst in dieser Welt einfach dein Mann stehen, du musst dich durchsetzen, musst du mit den gleichen Waffen zurückschauen. Die ist so präsent, die ist so mächtig, so stark in uns. Und deswegen sagt die Bibel auch, die Liebe wird in vielen, und das sind die Glaubenden gemeint, erkalten. Die Liebe wird unter den Glaubenden erkalten. Sie werden hart werden. Lieblos. Und ich spüre das, dass diese Kräfte da sind. Berühr mein Herz, so Dietz, ist die Lösung. Und das macht Gott und das dürfen wir auch machen. Barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Ein warmes Herz des Erbarmens zu haben. Durch den barmherzigen Sohn Gottes, den Gekreuzigten und Auferstandenen, wird die Macht der Sünde und des Todes durchbrochen. Ein neues Leben in Liebe und Barmherzigkeit ist möglich. Sagen Sie nicht, das gibt's nicht. Wenn Sie, wenn das Alte in Ihnen aufsteigt, sagt Herr Jesus, ich liefere mich dir aus. Ich gehöre dir. Und ich bin mit dir gestorben und auferstanden. Und ich glaube und weiß, dass in mir jetzt die Kraft von dir ist, dass ich vergeben und segnen kann. Das geht. Wir leben in diesem neuen Raum der Gnade. Es geht. Aus uns können wir es nicht, aber er kann es in uns. Probieren Sie es nachher gleich aus. Der Erste, der Ihnen auf den Fuß tritt, sagen Sie, das macht doch nichts. Ich kaufe dir ein Eis. Ganz extrem hat es der Evangelist da Pozzo, ich habe die Geschichte sicherlich schon mal erzählt und Sie haben sie auch wahrscheinlich schon mal gehört, aber Enrico da Pozzo gemacht, der um seines Glaubens willen dieser Italiener ins KZ gekommen ist und der hat einen sadistischen KZ-Kommandanten gehabt und im Winter, Weihnachten, ich war es 43 oder 44, lässt der Kommandant ihn zu sich rufen und hat sich von seinem Adjutanten schön einen Tisch aufbauen lassen und hat hier in wunderbarer Weise deniert und Päckchen ausgepackt. Und dann steht vor ihm dieser abgemagerte, nur noch 40 Kilo wiegende, die Arme wurden ihm gebrochen, die sind dann kreuz und quer angewachsen, weil er natürlich nicht geschient wurde. Und er war gekennzeichnet von den Strapazen, der Folter und den Entbehrungen. Da steht dieser abgemagerte, mehr Skelettseiende als Menschseiende Enrico da Pozzo vor ihm. Und der Kommandant sitzt vor diesem vollen Tisch an Weihnachten und sagt, Enrico, deine Frau kann wunderbar backen. Und er sieht dann, dass das Päckchen, das er aufmacht, von seiner Frau ist, die sich das in diesen Kriegszeiten vom Mund mit ihrer Familie abgespart hat, um ihrem Mann etwas zukommen zu lassen. Und all die Jahre hat der KZ-Kommandant diese Päckchen abgefangen und hat sie verspeist. Und Enrico da Pozzo sagt, er äußerte dann den Wunsch an diesen Kommandanten, er möge nur mal an dem Plätzchen riechen, nicht einmal das durfte er. Und er wurde zurückgeschickt. Da Pozzo hat überlebt und er hat 10 Jahre nach diesem KZ-Kommandanten, der nach dem Krieg untergetaucht ist, gesucht und ihn dann auch gefunden. Seine Frau hat einen Kuchen, einen wunderbaren Kuchen gebacken und er ging mit einem Freund und diesem Kuchen zu der Adresse des KZ-Kommandanten mit seiner Frau. Der klingelt, der ehemalige KZ-Kommandant, der jetzt unter anderem Namen lebt, damit man ihn nicht entdeckt, macht auf und Enrico da Pozzo sagt, erkennen Sie mich? Nein. Ich bin Nummer, ich weiß es nicht, 17.438. Da wird er kreidebleich und erkennt, es steht ein ehemaliger Häftling vor ihm. Vielleicht hat er auch gleich gewusst, es ist der, den ich kommen lassen habe an Weihnachten 44. Sind Sie gekommen, um sich zu rächen? Nein, Ihre Frau soll bitte den Kaffeetisch herrichten. Ich habe einen Kuchen mitgebracht. Und dann sagt er ihm, ich habe Ihnen im Namen Jesu vergeben. Sie trinken gemeinsam Kaffee. Ich weiß nicht, was geredet wurde, wahrscheinlich gar nicht viel. Jedenfalls, das hat die Herzen von diesem KZ-Kommandanten und seiner Frau so bewegt, dass sie ein Jahr später selber Christen geworden sind. Das ist sicherlich extrem. Sehr extrem. Aber ein hartes Herz wird gesprengt durch Güte, durch Barmherzigkeit, durch Liebe. So wie es der Herr gemacht hat. Adolf Heller, und damit will ich schließen, hat vor vielen Jahren ein Gedicht geschrieben, Schlag nie zurück. Schlag nie zurück, wenn man dich schmäht und tadelt, auch wenn du 1000-mal im Rechte bist. Wer schweigend recht, der wird vor Gott geadelt, weil er in Wahrheit dann sein Jünger ist. Wenn Christi Kräfte wirklich in uns leben und in uns wohnt, der Sohnschaft heiliges Glück, dann können wir von Herzen gern vergeben, wie Gott es tut. Drum schlag nie zurück. Schlag nie zurück, wenn dich die bösen Zungen mit Schmutz bewerfen und dir Unrecht tun. Scheint auch ihr Lästerwort gar rasch verklungen. Es brennt in ihnen, lässt sie nicht mehr ruhen. Selbst wenn sie scheinbar es vergessen haben, Gott ist gerecht und treu in jedem Stück. Auch du kannst nicht ein rasches Wort begraben. Es wuchert weiter, darum schlag nie zurück. Schlag nie zurück, denn was wir unverschuldet an Schmach und Schmerzen, Not und Herzeleid, um Jesu Willen schweigend je erduldet, das wandelt Gott in Heil und Herrlichkeit. Wir können, wenn wir Christi Wege gehen, sofort verzeihen, wie Gott hat uns verziehen. Was dir vom Feind auch Böses mag geschehen, schlag nie zurück, sei still und segne ihn. Und das wünsche ich Ihnen. Und jetzt denken Sie mal an den Menschen, der Ihnen besonders vor Augen steht. Ja, genau der, den Sie schnell wieder wegschieben wollen. Schlag nie zurück, begegne ihn mit einem barmherzigen Herz. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du so bist, wie du bist und dass wir so werden dürfen, wie du bist, dass du in uns lebst. Und wir spüren, das ist das Leben. Wir spüren, das ermöglicht Leben, das gibt Leben, das eröffnet Lebensraum, das entfaltet, das bringt voran und das andere verschließt und startet eine Kette von unglückseligen und bösen Schlägen und Gegenschlägen. Und da schenk uns, dass wir dir Raum geben, dass wir weiche, offene Herzen haben für dich, um dann auch weiche, offene, barmherzige Herzen zu haben für andere. Und du weißt, was jeden jetzt bewegt. Du weißt auch, wo wir besonders schwer und für uns eigentlich unmöglich vergeben, barmherzig sein können. Danke, dass das auch möglich ist. Im Namen Jesu, ich will vergeben. Im Namen Jesu, ich will barmherzig sein, wie du barmherzig bist. Gepriesen seist du. Amen.